Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von den Movie Buddies. Ich bin wie immer euer Filmfreak Rich und bei mir sitzt auch wie immer mein Kumpel
Patrick. Servus.
Wir haben euch ja letzte Woche schon versprochen, dass wir Oscar-Titel dran bringen wollen bezüglich der vor der Tür stehenden Oscar-Verleihung. Wir haben uns für unseren zweiten Film einen ganz speziellen Historienfilm rausgesucht, der neue Maßstäbe gesetzt hat, der
wegweisend war.
Du sagst es, wegweisend war. Und den wollen wir heute so ein bisschen bearbeiten und auch vielleicht auch ein bisschen zerpflücken. Aber jetzt erst einmal viel Spaß bei unserer heutigen Episode zum Filmtitel Braveheart. Der Film Braveheart ist ein US-amerikanisches Historiendrama, wenn nicht sogar ein Historien-Epos. Also ganz ehrlich, der war damals 1996 bzw. 1995 der Überflieger. Ich habe den, glaube ich, dreimal im Kino gesehen.
Einmal war ich drin.
Ja, aber er hat es wirklich geschafft, mich damals schon so in seinen Bann zu ziehen, dass man wirklich auch sagt, ja, man schaut sich den zweimal, dreimal im Kino an.
Ist es auch wert.
Ich meine, damals waren die Kinopreise noch humaner, als sie heute vielleicht auch sind. Da konnte man sich es noch eher leisten, so einen Film vielleicht mal öfter anzugucken.
Absolut.
Als Produzent, Regisseur und Hauptdarsteller haben wir Mel Gibson. Ich meine, den Australier können wir kurz anschneiden. Er hatte seinen ganz großen Durchbruch in dem allerersten Mad Max-Film. Und von da an ging es eigentlich relativ steil bergauf mit seiner Karriere. Er war in Air America zu sehen, Fletchers Visionen.
Unzählige epische Filme, um es kurz zu fassen eigentlich.
Ganz genau. Also auch bei Mel Gibson gibt es eigentlich so an sich keinen Film, wo ich sagen müsste, ähnlich wie bei Tom Cruise, er hätte irgendwo mal komplett versagt.
Nein, es gab schon dann so ab den späten 2000ern Filme, wo du gedacht hast, okay, es ist Zeit. Es ist wirklich Zeit abzutreten.
Ja, aber das...
Man hat ihn ja verschmäht.
Ganz genau, er hatte ein paar politische als auch, sag ich mal, Hollywood-kritische Aussagen getätigt.
Ja, natürlich.
Weswegen er auch schnell fallen lassen wurde von Hollywood. Aber, ich meine, du siehst halt, das passiert mit Leuten, die sich halt, ja...
Gegen das Regime.
Man sagt
in
ja,
dem Sinne.
Genau, man sagt ja, beiß nicht die Hand, die dich füttert.
Ja.
Aber er hat ja da auch schon mit Alkoholproblemen zu kämpfen gehabt, wo ja dann auch dieses Telefonat mitgeschnitten wurde, wo er ja auf seine, ich glaube, Freundin oder Frau so verbal abgegangen ist. Aber ich denke, er ist jetzt so ein bisschen rehabilitiert. Er hat schon wieder ein paar gute Rollen zwischendurch gehabt. Aber ich glaube, für diese ganz großen Blockbuster wird er, glaube ich, nicht mehr geholt.
Natürlich nicht.
Mit der Französin Sophie Marceau hat man eine sehr attraktive weibliche Rolle in den Film mit integriert. Sophie Marceau kennen die meisten, denke ich mal, aus den älteren Semestern aus den Filmen La Boom. Sie war in James Bond 007, Die Welt ist nicht genug, die Elektra King. Der Rest ihrer Filmografie ist aber eher französischer Natur, die aus meinem Interessenbereich eher rausgefallen sind. Als weiteren großen Darsteller haben wir einen Brandon Gleeson. Den haben wir schon in der 28-Reihe von damals angesprochen. Aber so die noch mit bekanntesten Gesichter waren zum Beispiel ein Brian Cox. Der war zum Beispiel in...
Rob Roy.
Genau, Rob Roy. Troja, die Bourne-Identität in dem Episodenfilm Trick or Treat. Red, älter, härter, besser. Also der war auch ein ganz großer und auch ein ganz bekanntes Gesicht in Hollywood. Ein David O'Hara... Den kennen die meisten vielleicht aus Doomsday etc. etc. Also der war dann schon ein bisschen weniger bekannt. Aber ein Tommy Flanagan, den kennen die meisten wahrscheinlich aus Unbekannter Anrufer. Jetzt gerade ganz neu auf Netflix erschienen Sleeping Dogs mit Russell Crowe.
Stimmt.
Der war in Smoking Aces 1 und 2 vertreten und in Gladiator. Also er war auch immer ein bekanntes Gesicht. Weil sein Gesicht ja mit diesen Narben, die er ja hat, tatsächlich so, sag ich mal, vorsichtig verunstaltet ist. Weil er war, glaube ich, damals DJ und ein Partygast hat ihm eine abgebrochene Flasche ins Gesicht gestoßen. Aber ich denke mal, die meisten Leute werden ihn wahrscheinlich aus seiner, finde ich persönlich, besten Rolle kennen als Chips von Sons of Anarchy.
Ja.
Soweit eigentlich zum Cast. Weswegen wir Braveheart heute aufnehmen, ist... Wie schon gesagt, er ist ein Oscar-Gewinner und er hat sage und schreibe 5 der begehrten Trophäen mit nach Hause genommen. Und zwar als bester Film, beste Regie für Mel Gibson, beste Kamera war John Tull, bestes Make-up und bester Tonschnitt. Meiner Meinung nach hätte er aber 6 Oscars verdient, unter anderem für beste Musik oder bester Soundtrack.
War ja auch da nominiert, aber hat nicht abgeräumt.
Leider Gottes, haben wir irgendwie rausgefunden oder uns angeschaut, wer damals den besten Soundtrack mit nach Hause genommen hat. Auf jeden Fall hat der Soundtrack von Braveheart, diese titelgebende Melodie, hat ja damals dafür gesorgt, dass ja auch im elektronischen Bereich, also gerade so Trance, House etc., einige DJs ja diese Melodie mit in ihre Tracks gesampelt haben. Bestes Beispiel war damals DJ Sarkin and Friends. Genau deswegen sage ich, ist Braveheart aus dem musikalischen Bereich her ein unglaublich wegweisender Film gewesen. Und bevor wir jetzt zur Handlung des Films kommen, sprechen wir nochmal ganz kurz die Altersfreigabe an. Fürs deutsche TV, um die 20.15 Uhr Ausstrahlung gewährleisten zu können, wurde der Film natürlich stark zensiert an Gewaltszenen. Okay, das lasse ich noch einigermaßen mir einleuchten. Aber auch um einige Handlungssequenzen, um natürlich nochmal einige Werbebreaks mehr mit reinzukommen, ohne dass man da auf die 0 Uhr Grenze zusteuert. Für den Heimkinomarkt auf DVD, Blu-ray, 4K, unter anderem dann auch für die Streaming-Portale, hat er die reguläre FSK 16 bekommen. Und die ist, finde ich, aber auch sehr gerechtfertigt, weil der Film beinhaltet schon ein paar drastische Szenen, gerade wenn die Schlachten vonstatten gehen. Ja. Dann gehen die gerade, also nicht gerade zimperlich mit sich um. Aber gut, das kann jeder für sich selber abschätzen. War ja der Soldat James Ryan auch mit ein paar unglaublich krassen Aufnahmen versehen. Aber egal, ob jetzt historische Kämpfe im Mittelalter oder in der Neuzeit oder sogar auch in der Zukunft, Kriegsthematiken sind nun mal schlimm. Der Film Braveheart startet mit der Titeleinblendung Schottland 1200 nach Christus. Es wird in einem Voice-Over-Kommentar erwähnt, der schottische König sei gestorben und die ganzen schottischen Edelleute der ganzen schottischen Clans streiten sich um die Thronfolge. Also das Land ist von den eigenen Leuten zerrüttet und zerrissen, weil ist ja klar, da geht es ja nicht nur darum, wer entscheidet, sage ich jetzt mal, was heute Abend auf dem Essenstisch kommt, sondern da ging es um jede Menge Macht, wer ein ganzes Land regiert. Und da ist natürlich klar, dass sich dann die Leute ziemlich schnell verstreiten. Und da sah der englische König Longshanks seine große Chance gekommen und hat versucht oder hat dann auch das Land unter sich gebracht oder unter seine Herrschaft gebracht, hat es auch unterjocht. Auf jeden Fall hat dann dieser englische König die Unterhändler der schottischen Clans zusammengerufen, um da schon einen Waffenstillstand bzw. eine Klärung irgendwie zu erwirken. Doch er hat sie alle töten lassen und in genau dieser Gruppe von Menschen fand auch der Vater und der Bruder von William Wallace den Tod. William Wallace war zu dem Zeitpunkt laut Film noch ein Kind. Er war weit davon entfernt, dieser große schottische Freiheitskämpfer zu sein oder zu werden, der er am Ende der Geschichte tatsächlich auch wurde. Nachdem William Wallace zur Vollweise geworden ist, nimmt ihn sein Onkel unter seine Fittiche, lässt ihm eine unglaublich gute Ausbildung angedeihen, zum damaligen Zeitpunkt eine unverwechselbar gute Ausbildung, weil er lernt lesen und schreiben, was ja viele damals nicht konnten. Er lernt mehrere Sprachen, er lernt die Gepflogenheiten auch gegenüber des weiblichen Geschlechts, er lernt kämpfen und wird in der Kriegsführung unterwiesen, also Strategie, Taktik etc. Und er kehrt als erwachsener Mann nach Schottland zurück, möchte den Hof, also auch das Land seines verstorbenen Vaters, neu aufbauen, möchte sesshaft werden und eine Familie gründen. Doch England hat da was dagegen. Weniger, weil sie es auf ihn abgesehen haben, sondern das Schicksal möchte nicht, dass er sesshaft wird. Denn in Schottland wird das Recht auf die erste Nacht genannt Lus Primae Noctis, dass wenn die Schotten eine Hochzeit feiern, dann kommt so ein englischer
Edelmann
und fordert eben dieses Recht ein, die Braut in der Hochzeitsnacht in sein eigenes Bett zu führen, was oftmals auch zu Nachwuchs führen sollte, weil man einfach gesagt hat, wenn wir die schon nicht ausrotten können, also töten können, die ganzen Schotten, von englischer Seite aus wohlgemerkt, dann versuchen wir sie aus den Geschichtsbüchern zu züchten, also sprich, dass die Schotten keine reinrassigen Nachkommen mehr haben, sondern dass englisches Blut in diesen schottischen Adern dann auch fließt. Wir werden am Ende dieses Podcasts dann noch auf ein paar oder einige Ungenauigkeiten im Film eingehen. Aber jetzt ist erst einmal die Handlung im Vordergrund, denn es ist wirklich so, dass die dann heimliche Ehefrau von William Wallace wird umgebracht, weswegen er dann auch komplett hohl dreht. Ist aber verständlich.
Ja.
Und er ist ja eigentlich nur ein Schritt nach dem nächsten, der ihn dahin bringt, wo er dann letzten Endes dann auch hinkommt. Er wollte ja im Endeffekt bloß den Tod seiner Frau rächen an den Leuten, die dafür verantwortlich waren. Es war damals so, dass man gesagt hat, ein Angriff auf die Soldaten des Königs ist wie ein Angriff auf den König selbst. Es wurde ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt und viele der schottischen Landsleute, die davon gehört haben, haben wirklich gesagt, hey, wir haben keinen Bock mehr, wir haben die Schnauze voll von dieser ganzen englischen Unterdrückung, von dieser, ja, schon beinahe Versklavung durch die Engländer.
Ja.
Und haben sich dann seinem Kampf angeschlossen, was ihn dann letzten Endes oder irgendwann mal dazu geführt hat, bei ganz großen Schlachten, wie sagt man,
anzuführen,
die Spitze zu übernehmen.
Er hat die Spitze übernommen aufgrund dessen, weil die Edelmänner des Schottlands nur auf sich bedacht waren, auf ihren eigenen Vorteil heraus.
Genau, um die Thronfolge
für sich dann zu anzunehmen.
Genau, weil es gibt im Film...
Sich zu beanspruchen.
Genau, es gibt ja im Film die Szene nach der Schlacht bei Stirling, wo sie ihn ja dann...
Als Ritter schlagen.
Genau, zum Ritter schlagen. Und in genau diesem Atemzug heißt es ja schon, ja...
Welches Haus bevorzugt ihr oder unterstützt ihr?
Genau, wo er dann gefragt wird, welchem Haus er zugetan ist. Und in genau diesem Moment geht es ja schon wieder los.
Ja.
Und da ist es auch so eine unglaublich geile Szene, wo er mit seinem Gefolge aus diesem Saal rauslaufen möchte und sie fragen, wo er denn hin möchte. Und er sagt ja, heute haben wir die Engländer geschlagen, aber die kommen wieder. Und während ihr euch noch um die Tafelabfälle von Longshanks balgt, geht das Ganze den Bach runter.
Ja.
Und genau das ist es ja, was ähnlich wie damals auch genau heute der Fall ist, dass da unglaublich vieles verschwommen wird. Ja, es geht nicht mehr darum, dass man eine Einheit ist, sondern viele Einzelgrüppchen, die gegeneinander arbeiten.
Zusammen, dass man viel mächtiger wäre.
Ganz genau. Und deswegen sage ich, Geschichte wiederholt sich. Das war damals wie heute.
Genau das Gleiche.
Mir ist schon so ein bisschen, wie sagt man, wehmütig zumute geworden, als ich den Film angeschaut habe. Damals sind die Leute in den Tod gegangen für Freiheit, Stolz und Ehre. Und heute sollte man meinen, dass das von damals irgendwas gebracht hat. Nur heute haben die Leute gar nichts mehr davon. Die haben weder Stolz noch Ehre oder Freiheit. Klar werde ich jetzt nicht so unterdrückt wie die damals in dem Film zum Beispiel. Aber was für eine Freiheit habe ich denn heute noch? Ich habe die Freiheit aufzustehen, zur Arbeit zu marschieren und die Fresse zu halten. Sag du heute nur irgendwas gegen dieses System oder irgendwie eine gesellschaftliche oder politische Äußerung, die vielleicht einem nicht gefällt, dann wirst du sofort mundtot gemacht, niedergeschrien. Du hast, was das angeht, keine große Freiheit mehr. Und damals sind die Leute einfach in den Kampf und auch in den Krieg gezogen, um das zu erreichen. Und heute, da haben die Leute gar nichts mehr davon. Hauptsache bloß noch Social Media, TV-Scheiße und absolute Verblödung. Ja? Solange ich meine Tiefkühlpizza am Abend habe und mein Fußballspielchen oder mein Streamingdienstle, halte ich die Fresse. Aber du siehst es, gerade aktuell mit den Spritpreisen um 2,20 Euro, 2,30 Euro pro Liter, selbst da stehen die Leute nicht auf.
Frankreich werden sie schon längst auf den Barrikaden.
Nicht nur in Frankreich, überall wären die Leute auf den Barrikaden.
Ja.
Das war damals, als es in Frankreich schon hieß, ja, wir überlegen, wohlgemerkt, wir überlegen die Spritpreise, um ein paar Cent anzuheben. Da hat halb Paris gebrannt. Die Regierung oben hat gesagt, oh ja, okay, war eine blöde Idee, lass mal sein. Und bei uns, und auch ganz ehrlich, es war schon in den letzten 15 Jahren war das so, wir haben die Scheiße gefressen, wie sie von oben runtergefallen ist und haben gesagt, was für ein Koch. Ja. Wir bei der Bundeswehr hatten ein Sprichwort, die Scheiße fällt immer von oben nach unten und unten spritzt es ganz gewaltig. Ja. Und wir sind gerade alle da unten. Und in Braveheart sagt Mel Gibson auch zu den Edelleuten, ihr glaubt, dass die niederen Leute in eurem Land dafür da sind, um euch zu eurem Stand zu verhelfen. Ich aber sage, ihr seid dafür da, um diesen Leuten zur Freiheit zu verhelfen. Und stattdessen streitet ihr euch nur um die Thronfolge.
Yep.
Ja, und umgemünzt auf unsere Zeit ist es doch gerade aktuell genau das Gleiche. Diese ganzen Regierungsschwachmaten, die da oben drinnen sitzen, die glauben, dass der kleine Bürger nur dafür da ist, um die dort oben reinzuwählen und finanziell eigentlich unabhängig zu machen. Aber es sollte ja eigentlich ganz umgekehrt sein. Diese Leute gelten offiziell als Volksvertreter.
Sind sie aber nicht.
Natürlich sind sie es nicht, weil die ja bloß ihren eigenen Geldbeutel und ihre eigenen Interessen und Lobbys und sonst was vertreten und unterstützen. Und glaub mir, es ist leider, leider, leider Gottes so, dass auch hier das Land komplett zerrüttet ist, wie im Film Braveheart. Die Leute sind unzufrieden wie Sau, aber es steht keine alte Sau auf. Da muss ich mich selber auch mit in die Verantwortung nehmen. Aber es, glaub mir, irgendwann sind auch hoffentlich wir Deutschen mal wieder an dem Punkt, wo wir sagen, jetzt ist Feierabend und dann, was passiert, ähnlich wie bei Braveheart, dann lehnen sie auf, rebellieren und es kommt zum Bürgerkrieg.
Ja.
Und es muss eigentlich auch so laufen. Ich meine, das Einzige, was noch fehlt, ist, dass man in unserer Zeit jetzt Primo Noctis ausruft. Ja, ohne Scheiß, aber jetzt überlege mal, wie das doch damals war. Ist doch kein Wunder, dass die Schotten im Film da oder auch überhaupt da völlig hohl drin. Weil jetzt überleg mal, du heiratest und dann steht da irgend so ein Nullchecker von der Regierung dran und sagt, so, ich nehme deine Frau für heute mit nach Hause. Bam, bam. Junge, du verlässt doch den Hochzeitssaal nicht lebend. Ja? Also ganz ehrlich, da brauchst du dich doch nicht wundern, dass die Leute irgendwann mal aufbegehren. Und genau das hat auch dazu geführt. Aber genug der Abschweifung, zurück zum Film. William Wallace hat an der Seite der Edelleute gekämpft, hat die Engländer, die als unschlagbar galten, weil sie auch berittene
Infanterie, die war, zurückgedrängt hatte, wo sie tief im schottischen Land waren, bis fast an die eigene Grenze an England zurückgedrängt. Dies konnte aber auch nur daran geschehen, nachdem der König diese ganze Verantwortung an seinen schwächlichen, angedeuteten homosexuellen Sohn.
Also er war schon, also definitiv.
Im Film wird es halt nur angedeutet, wird ja nur...
Na, würde ich jetzt nicht so behaupten, weil auch die Prinzessin aus Frankreich sagt ja, er hat kein Interesse.
An ihr, ja.
Weil er so ein Hintertür-Halunke ist. Also ein Homosexueller, ja. Also, und gut, ich weiß nicht, inwiefern das am damaligen Hof üblich war.
Mein Vater hat es halt, denke ich, gar nicht gern gesehen, aufgrund dessen, weil er halt dadurch sehr schwächlich aussah.
Genau, weil es gibt einen geilen Dialog im Film, wo der König sogar sagt, wer meinen Sohn ansieht, ist schon in der Versuchung, das ganze Land an sich zu reißen.
An sich zu reißen, ja. Auf jeden Fall aufgrund dessen, weil der Vater ihm das anvertraut, diese kleine Rebellion, wie er sie ja nur nennt, niederzuschlagen, kam es dann zu diesem immensen Ausmaß.
Genau, weil es war zum damaligen Zeitpunkt ja bloß so eine kleine Rebellion, so ein kleiner Aufstand. Aber immer mehr Leute haben sich in Schottland zusammengetan, haben von der Legende William Wallace erzählt.
Er sei 2 Meter groß.
Und jeder wollte an seiner Seite kämpfen. Jeder wollte ursprünglich auch seine Freiheit zurückerlangen.
Ja.
Und die Franzosen, nee, nicht die Franzosen, die
Engländer.
Die Engländer waren dem Ganzen fast machtlos gegenüber. Ja, weswegen William Wallace auch gesagt hat, er wird in England einmarschieren. Und er ist fast bis nach Edinburgh vorgerückt.
Einmarschiert.
Weil er hat ja dann auch die eine
Burg in Edinburgh
eingenommen und hat dem König und seinem Sohn den Kopf des Neffen zugeschickt.
Als Präsent geschickt, genau.
Ja, weniger als Präsent, als ein...
Doch, kam im Körbchen.
Ja, im Körbchen, aber es war eine eindeutige Botschaft.
Ja.
Weswegen der König seinen Sohn nicht schicken konnte, ja, weil der kein richtiger Mann war. Er selber meinte, wenn er dem Schwert dieses Barbaren zu nahe kommt, wird es wahrscheinlich sein Kopf sein, der als nächstes in so einem Körbchen nach Hause kommt.
Ja.
Weswegen er die
Gemahlin
seines Sohnes, die französische Prinzessin, als Unterhändlerin dort hinschickt. Und in einer unglaublich geilen Szene im Zelt dieser Prinzessin, wo dann auch ein, ja, ich will mal sagen, wie so ein Dolmetscher neben der Prinzessin steht und William Wallace schon sagt, was der König eigentlich von Frieden hält, dass er...
Bei der letzten Einnahme einer schottischen Stadt...
Genau, bei der letzten Einnahme einer schottischen Stadt Frauen und Kinder getötet hat. Dieser Franzose, der neben der Prinzessin steht, spricht mit ihr auf Lateinisch und behauptet, dass er nur ein Wilder ist, der lügt etc. Und William Wallace antwortet auf Lateinisch, dass er kein Lügner ist, aber ein Wilder, so wie er es behauptet. Und fragt die Prinzessin dann auch gleich auf Französisch, ob man es auch auf Französisch machen möchte, wenn ihr das lieber ist. Und er zeigt somit, dass er ein gebildeter Mann ist.
Ja.
Weil ja jeder immer sagt, ja, das ist ein Barbar, er ist dumm. Aber dadurch, dass er schon 2 Sprachen spricht, inklusive seiner Heimatsprache, also 3 Sprachen, beweist er ja schon, dass er alles andere als ein Idiot ist.
Definitiv.
Macht natürlich unglaublich Eindruck auf die Prinzessin, die natürlich, wie sollte es in einem Hollywood-Film auch anders sein, natürlich gleich Zuneigung zu ihm empfindet. Ist natürlich klar, wenn man einen Ehegatten zu Hause hat, der sich nicht für einen interessiert, der auch sehr gemein und schroff zu einem ist, dann braucht es bloß einen Menschen, der nett ist und dann hat der schon gewonnen. Auf jeden Fall nach der Rückreise nach England offenbart der englische König seinen finsteren Plan, dass er noch bevor er die Prinzessin losgeschickt hat, walisische Bogenschützen, französisches Heer in Marsch hat setzen lassen, die sich hinter William Wallace dann platzieren sollen und ihn somit einkesseln sollen. Und die Prinzessin gibt diese Information natürlich an William Wallace weiter, weswegen er natürlich für den nächsten Kampf auch gewappnet ist. Weiter geht's mit der nächsten großen Schlacht, bei der sogar der englische König anwesend ist. Bei genau dieser Schlacht findet ein Wendepunkt in seinem Leben statt, denn er wird von seinen schottischen Landsleuten, von den großen Adelsleuten, komplett hintergangen und verraten, weswegen er die Schlacht verliert und mit herben Verlusten kämpfen muss oder auch umgehen muss. Und er rächt sich daraufhin an ein paar dieser Edelleuten, weswegen er noch mehr Ansehen in der Bevölkerung bekommt, weil er einfach unbezwingbar gilt. Und wie soll es auch anders sein? Wie schon gesagt, die Romanze führt auch die Prinzessin wieder zurück zu ihm und sie verbringen eine Liebesnacht zusammen. Und die schottischen Edelleute haben von ihm das Fürchten gelernt, weswegen sie sagen, ja, wir wollen uns alle jetzt vereinen. Schottland muss eins werden. Wir müssen jetzt alle zusammenhalten und sie bitten ihn zu einer Zusammenkunft alleine zu so einem Gutshof. Und da wird er erneut von diesen, ja, ich wollte es gerade vorsichtig sagen, von diesen Schweinen erneut verraten, gefangen genommen. Und die Leute wissen schon, worauf es hinausläuft. Er hat mit keinerlei Gnade zu rechnen, weil er den englischen König bedroht hat. Er hat den Aufstand angezettelt. Er gilt sozusagen als Staatsfeind Nummer 1. Das heißt, er wird gefoltert und man verspricht ihm einen schnellen Tod.
Wenn er alles widerruft.
Genau, wenn er glaubt. Im Endeffekt seine Prinzipien verrät. Und das ist, glaube ich, eine der intensivsten Szenen im ganzen Film, dass er sich weder durch Folter noch durch, sag ich mal, Schmerz und allem, was da so auf ihn einwirkt, beirren lässt und standhaft bleibt. Und ich glaube, das hat ihn auch zu diesem Idol und auch zu diesem großen Menschen gemacht.
Epischen Film.
Genau, was er aber auch in Wirklichkeit letzten Endes war.
Ja, da müssen wir dann drauf eingehen, dass es so nicht...
Genau, historisch. Das, genau, genau, das wollte ich nämlich jetzt als Überleitung, als Brücke hernehmen, weil...
Aber ich will dazu noch zu dieser Szene, weil die sind noch nicht fertig, aufgrund dessen, wo er dann seinen letzten Atemzug, seine Worte ruft, Freiheit, stirbt ja auch dann im gleichen Atemzug der König.
Und genau da können wir, das ist auch, glaube ich, auch so eine bessere Überleitung, jetzt die Story und die Handlung zu beenden. Wir wollen auch nicht zu viel verraten. Mein Gott, die meisten werden ihn wahrscheinlich schon kennen, den Film. Aber ich glaube, wir haben wesentlich mehr Filmfakten als eigentlich Handlung zu besprechen.
Weil sie nicht historisch genug herangenommen worden sind.
Ja, weil, nehmen sie halt, mal so, weil sie sehr inakkurat sind.
Ja.
Deswegen habe ich ja schon gesagt, der Film fängt schon mit dieser Prämisse an. Es wird in dieser kleinen Titeleinblendung Schottland 1200 nach Christus mit diesem Voice-Over-Kommentar begonnen. Der schottische König ist tot. 1200 nach Christus war in Schottland Alexander III. An der Macht, auf dem Thron. Der starb allerdings erst 1280 oder glaube ich 1286.
86.
Ja, 1286. Also ist das schon der erste logische und auch geschichtliche Fehler, den Mel Gibson in seinem Epos begeht. Dann die Mode, in Anführungsstrichen, von Braveheart. Kilt zum Beispiel. Die gab es zu der Zeit, das ist das 13. Jahrhundert, gab es keine Kilts. Es gab ab dem 16. Jahrhundert gab es sogenannte Plaids. Das sind so diese, naja, wie so Roben, die sie getragen haben. Und ab dem 18. Jahrhundert erst gab es dann wirklich diesen bekannten schottischen Kilt.
Ja, genauso diese Kriegsbemalung, die ist ja im Film angedeutet oder angemalte Leute sind, gab es zur damaligen Zeit schon lange nicht mehr.
Genau.
Gab es ja dann erst, was war das, 1100 vor Christus, 2000 vor Christus.
Genau, die war 1000 Jahre vorher ungefähr. Ja. Und sie wurde auch nicht von den Schotten angewendet, wie es im Mel Gibson spielt, sondern es waren von den sogenannten Pikten.
Pikten, ja.
Die waren vom 3. bis 10. Jahrhundert nach Christus, waren die im nördlichen bis östlichen Schottland vertreten.
Angesiedelt, ja.
Was wir vorhin schon erwähnt haben, dieses Primo Noctis, das wurde so an sich auch niemals angewendet. Es wurde zwar schriftlich niedergelegt, es gab auch Aufzeichnungen darüber, aber dass es so umgesetzt wurde, wie es im Film dargestellt wird, gab es offiziell nicht.
Ist nicht historisch überliefert, dass es nachgewiesen worden ist, ja.
Und deswegen sage ich, also da liefert sich Mel Gibson einen Fauxpas nach dem anderen.
Freie Hand, kein Fauxpas, sondern er hat sich ja da eher freie Meinung dazu geäußert. Also halt freie, wie sagt man?
Kreative Freiheit.
Kreativität
genommen. Ja, also er hat sich kreative
Um das Ganze halt spannender und für das Cinema attraktiver zu nehmen.
Ja, genau. Also er hat sich kreative Freiheiten genommen, genau. Um den Film einfach spannender, attraktiver, epischer erzählen zu können.
Was er zum Beispiel für die Cinema-Aufnahmen oder für das Ganze nicht so spannend gewesen wäre oder darzustellen. Er war ja, wie wir am Anfang schon gesagt hatten, ein bewanderter Kriegsführer der Wallace. Und diese erste Schlacht ist nicht auf einem freien Feld gewesen, sondern auf einer Brücke.
Genau.
Damit hatte die Überzahl der Engländer keine Bedeutung gehabt, sondern nur das, was sie auf diese Brücke gebracht hatten. Und beim ersten Mal ist sie dann unter dieser ganzen zahlreichen Engländern auch eingebrochen.
Ganz genau. Und das ist eben das, wo ich als nächstes hinaus wollte. Im Film wird ja nur Stirling in den Bildschirm eingeblendet.
Ja.
Es hieß aber ursprünglich Stirling Bridge,
ja.
Weswegen es so keinen Sinn ergeben hätte, in dem Film keine Brücke zu zeigen. Hätte man den Film akkurat machen wollen, dann hätte man diese Brücke bringen müssen, weswegen ja dann diese Schlachtszene, wo beide Armeen, beide Heere aufeinander zurennen, überhaupt nicht hätte gedreht werden können.
Ja.
Es wäre nämlich so eine sogenannte Flaschenhals-Taktik wäre das gewesen, weil ja von einem breiten Heer muss sich das natürlich wie so ein Flaschenhals verengen, um auf die Brücke oder über die Brücke zu kommen.
So wie damals bei den 300, da hat ja auch dann Persien die Überzahl nichts genutzt, sondern nur das, was da durchgepasst
genau,
hat.
Genau, bei dieser Meerenge.
Genau.
Da muss man aber auch gleich dazu sagen, dass aber genau diese Szene, wo beide Heere aufeinander zurennen, da war Braveheart tatsächlich der erste Historienfilm, der das so gemacht hatte.
Ja.
Davor gab es sowas halt einfach gar nicht. Aber
auch die Brutalität gab es so in keinem historischen Drama.
Das kann sein. Worauf ich aber nochmal hinaus wollte, ist mit diesen aufeinander zurennen.
Ja.
Ist seitdem in jedem Film, wo
publiziert worden.
Genau, wo mehrere Armeen aufeinander zulaufen, ob das jetzt in Avengers Endgame ist, ob das jetzt in Gladiator ist, ob das jetzt selbst in einem Science-Fiction-Film bei Star Wars etc., die laufen alle von der einen Seite auf die andere Seite aufeinander zu. Und das hat mich immer so ein bisschen auch an die Metal-Szene erinnert, wenn man dann so eine Wall of Death hat.
Ja? Hast du vorhin schon erwähnt, ja.
Das war tatsächlich zum allerersten Mal in Braveheart, dass man so eine Thematik oder auch so eine Angriffsformation verwendet hat. Aber das ist dann auch wieder geschichtlich 0,0 akkurat, weil ja dann die ganzen Infanteristen, die verlassen alle ihre Formationen und stürmen einfach wahllos und blind drauf zu. Und das war rein von der Kriegsthematik her nie der Fall. Dann die Romanze zwischen William Wallace und der französischen Prinzessin.
Isabelle.
Ja, die war so überhaupt nicht möglich, denn
er hat zur damaligen Zeit, wie sie mit diesem Königssohn zusammen war, gar nicht in England gelebt. Punkt zwei, sie war erst 10 Jahre alt.
Genau, sie war noch ein Kind. Also ja. Er hat sie, was das angeht, so nie getroffen.
Ja.
Und deswegen, sage ich ja, hat sich Mel Gibson unglaublich
kreative Freiheit
kreativ ausgetobt. Er hat es aber in einem Interview selber erwähnt, dass er, um eben das so darstellen zu können, wie er es gewollt hat, einfach die Geschichtsbücher so ein bisschen, sag ich mal, historisch frisiert hat. Aber das sind jetzt nur so ein paar
Randnotizen,
so ein paar Beispiele, die es dafür gibt. Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, dass es so viele eigentlich Kleidungsfauxpas gibt, dass die ganzen Engländer so in diesem Stil nie gekleidet waren. Dann dieses Vor, wo er beim ersten Mal dann auch verbrennt, nachdem sie es eingenommen haben. Wieso ist das alles spitz? Sowas gab es ja nie, dass das alles spitz ist.
Ja.
Wenn dann waren das die Mauern, die unten standen, dass niemand drüber klettern konnte. Aber man sieht auch, dass da kein Herrensitz drinnen ist, sondern dass das bloß diese Festung, was heißt Festung, bloß dieses kleine Vor ist, ohne einen Hauptsitz, ohne Behausungen, Stallungen etc. Das ist also rein thematisch, ist das ganz, ganz weit am Ziel vorbei. Also das, was ich jetzt dazu sagen wollen würde, das würde dann schon so in mein Fazit fallen.
Okay.
Also ganz grob würde ich jetzt behaupten, um das als Fazit auch schon so zu nennen, Mel Gibsons Braveheart ist und bleibt einer der wahrscheinlich größten Historienfilme aller Zeiten, weil er unterhaltungstechnisch auf höchstem Niveau ist, darstellerisch.
Schauspielerisch auch.
Natürlich, schauspielerisch, aber er ist meilenweit davon entfernt, auch nur ansatzweise als Historienfilm durchzugehen. Weil wenn ich ihn jetzt auf Geschichte und alles, was dazu gehört, reduziere, dann ist er einfach allein schon von seinen zeitlichen Abfolgen her der größte Schrott.
Ja.
Also er gilt auch unter Historikern als einer der schlechtesten Filme überhaupt.
Ja.
Und ich meine, klar, wenn ich einen Australier habe, der englische bzw. schottische Geschichte erzählt.
Er hat einfach das Drehbuch aufgrund dieser Geschichte zwischen Wallace und Robert de Bruce, diese zwei gab es ja wirklich, die
genau
für die Freiheit der Schotten gekämpft haben. Aber die ist definitiv nicht so gewesen, wie es in diesem Film gesagt worden ist oder erzählt wird. Was auch noch zu erwähnen wäre als Randnotiz, dass nicht Robert de Bruce, sondern wie hieß er, Mel Gibson, wollte nicht schauspielern. Er wollte nur als Produzent hier agieren. Erst nachdem er zwei Szenen abgedreht hatte, konnte man ihn davon auch überzeugen, dass er für diese Rolle nicht zu alt ist, sondern im perfekten Alter wie der Original William Wallace, der zur damaligen Zeit um die 40 gewesen sein muss.
Sollte.
Ja,
genau.
Und so war er auch dann, Mel Gibson.
Er macht auf jeden Fall einen unglaublich guten Job. William Wallace.
Ja.
Ich meine, wir kennen es ja aus jüngerer Geschichte, zum Beispiel auch ein Martin Luther King oder ein Nelson Mandela. Man hat immer gesagt, das sind Revoluzzer, das sind Aufständische, das sind Leute, die man niederschlagen muss. Und heute feiert man sie als, sag ich mal,
Wegweiser.
Auch, nicht nur als Wegweiser, sondern auch als Sinnbilder für Freiheitskämpfe.
Ja.
Und ich denke mal, es wäre auch in unserer Zeit längst mal wieder an der Zeit, dass wir ein paar solche Leute irgendwo rauskriegen.
Ja, bin ich bei dir.
Aber ich denke mal, wir haben jetzt den Film zu Genüge, was das angeht, vielleicht ein bisschen verrissen, was ihn aber jetzt nicht unbedingt schlechter macht. Patrick, du bist doch der Fun Fact Master. Hast du irgendwelche Fun Facts rausgefunden?
Ja, in einer Szene beim Kampf ist im Hintergrund ein weißes Auto zum Beispiel zum Sehen.
Das war zum Beispiel in der Szene, wo die berittene Kavallerie auf ihn und sein Heer zureitet. Kurz bevor sie diese Stangen hochreißen, siehst du im Hintergrund ein weißes Auto.
Ja.
Also die meisten Leute behaupten, es sei ein Ford Escort. Kann ich jetzt so nicht bestätigen, aber man sagt, es ist ein
Auto, definitiv.
Dann gibt es zum Beispiel auch noch Statisten mit Baseball-Caps.
Ja.
Die sind auch irgendwo im Hintergrund zu sehen. Dann sind zum Beispiel auch Crew und Kamerateams in manchen Einstellungen im Hintergrund zu sehen. Ich weiß jetzt nur nicht genau, welche Szenen das sind. Da müsstet ihr selber ein bisschen recherchieren und auch vielleicht mal selber nachgucken. Und es gab zum Beispiel auch Pferdeattrappen, die mit Gas, also auch mit Druckgas betrieben wurden, also mit so Gasflaschen. Und die sahen aber so verwechselnd echt aus, dass Mel Gibson an diesen Tierschutzbund Beweise vorbringen musste, dass keine echten Pferde verletzt wurden. Was auch noch zu erwähnen ist, in der letzten Einstellung, als die Schotten zum letzten Gefecht den Engländern gegenüberstehen und auf sie zurennen, da hat Brendan Gleeson, ist es glaube ich, eine Streitaxt in der Hand, bei der man ganz genau sieht, dass es eine Plastik- oder eine Gummistreitaxt ist, weil in dem Moment, wo er losrennt und in der Szene, wo er dann auch rennt, siehst du, wie eben die Klinge schön flattert. Also sie bewegt sich zu sehr.
Beim ersten Dreh der ersten Schlacht, wo William Wallace, also Mel Gibson, das ganze Heer sozusagen anfeuert, der kein Megafon logischerweise zu sehen, sondern er schreit ja wirklich. Und jedes Mal diese Szene ist mehr als 20 Mal gedreht worden, weil jedes Mal das Pferd vor lauter Angst weggeritten ist.
Okay, also das stelle ich mir schon ziemlich lustig vor. Stell dir mal vor, du siehst Mel Gibson, der diesen heroischen Helden auf dem Pferd gibt, wie er dann von dannen reitet, weil das Pferd mit ihm durchgeht.
Warum? Also hätte man den Outtakes mit reinmachen können.
Stelle ich mir sehr, sehr lustig vor. Und es gibt auch noch, gerade in der Schlussszene, gerade die Folterungsszene, wo sie ihn dann hochziehen.
Ja.
Du siehst allein schon an den Waden, dass es nicht Mel Gibson ist, der dort hängt.
Nein.
Weil die Person, die oben an dem Seil baumelt, hat ganz, ganz, ich glaube, kräftigere Waden als Mel Gibson.
Ja.
Während Mel Gibson relativ schlanke, schmale Waden hat, hat die Figur, die an dem Seil hochgezogen wird, richtig kräftige, breite Waden.
Ja.
Und das siehst du einfach, dass es nicht Mel Gibson ist. Aber das sind nur so ganz, ganz kleine Nebennotizen. Wie schon gesagt, Mel Gibsons Braveheart ist aus meiner Sicht raus immer und immer wieder sehenswert.
Typischer Film, ja, definitiv. Zu Recht die Oscars gewonnen und bleibt einer der besten Filme seines Genres.
Ja, vor allem auch seiner Zeit. Also gerade so 95, 96, ja. Da gab es schon sehr, sehr viele gute Filme. Aber ich denke mal so mit Braveheart, da sticht dieses Genre oder auch diese Zeit noch viel, viel besser raus.
Definitiv.
Weil ich habe mir ja gestern als auch nochmal angeschaut und es ist und bleibt einfach ein spannender und mitreißender Film. Also ganz ehrlich, ich kann mir den gar nicht so oft anschauen, dass ich sage, es wird langweilig.
Ja.
Weil ich denke mal, also was heißt, ich denke, mir geht es tatsächlich so wie seinen Gefolgsleuten. Indem Mel Gibson als William Wallace seine Ansprachen hält, fesselt der auch den Zuschauer.
Ja.
Man kann es jetzt so sehen, oder so. Also auf der einen Seite könnte man ihm vorwerfen, die Geschichte verdreht zu haben, weil das alles so ungenau ist.
Aber fürs Kino.
Aber für den Unterhaltungsfaktor, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich froh, dass er es gemacht hat. Weil ich, ganz ehrlich,
anders möchte ich ihn gar nicht sehen.
Genau, wer weiß denn, was für ein Murks vielleicht rausgekommen wäre, wenn Mel Gibson sich an die exakten Daten gehalten hätte. Dann hätte er diese Romantik nicht mit eingebaut.
Ja.
Dann gut, hätte er vielleicht, dass er sich an eine Frau oder in eine Frau verliebt hätte aus einem anderen Clan oder aus seiner Umgebung, ich weiß es nicht, dann wäre das vielleicht damit reingeflossen, hätte ich jetzt mal so ganz schnell neben den Kübel gekotzt, als Alternative hergenommen. Ja, aber dann hast du halt keinen im englischen Königshaus, der ihm diese Informationen zukommen lässt.
Ja.
Und deswegen sage ich, ist es, glaube ich, schon gut so, wie es gedreht worden ist. Dann muss ich ihn aber als Drama oder Geschichtsdrama abtun, aber nicht als Historienfilm.
Definitiv.
Das wäre ja das Einzige. Weil, um da nochmal so eine kleine Randnotiz, die mir noch so ein bisschen aufgefallen ist, zu erwähnen, das englische Heer, da siehst du nicht einen einzigen Soldaten, gerade wenn die sich gegenüberstehen, die beiden Heere immer. Gerade die vorderste Front hat nicht ein einziges Schild in der Hand.
Du meinst Banner?
Ja, nein, Schilde. Also wenn, sag ich jetzt einfach nur mal, der Gegner schießt mit Pfeilen,
ach so,
dann hast du kein einziges Schild, wo du abblocken kannst. Und die Engländer waren ja dafür auch bekannt, dass die fast mannshohe Schilde hatten. Ja, sag's halt.
Nein, die Römer.
Ja.
Die Römer hatten damals halt die mannshohen, nicht die Engländer. Die Engländer hatten die ersten aus Eisen.
Okay, aber gut, ob jetzt mannshohe, ob jetzt Römer oder sonst was,
ja.
Schilde sind in einem Kampf unerlässlich.
Essentiell, ja.
Und wie schon gesagt, du hättest das ganze englische Heer eigentlich nur mit Bogenschützen schon aufreiben können, weil, siehst du ja, es hat kein einziger ein Schild, es kann keiner irgendwie einen Pfeil abblocken oder sonst
das irgendwas. Das vernachlässigt man halt.
Ja, und diese walisischen Bogenschützen mit den Langbögen,
ja,
die ja dann über das ganze Feld schießen, die haben ihre Pfeile im Boden stecken. Also, die haben auch keine Köcher oder sonst irgendwas dergleichen. Und ganz ehrlich, steck du nur mal einen Hering fürs Zelt in den Boden. Und wenn du den wieder rausziehst, was hast du dann? Dann hast du genügend Erde und Dreck an diesem Hering. Von einer Pfeilspitze mal ganz abgesehen. Das heißt, die Flugbahn des Pfeils ist ja dadurch schon immens beeinträchtigt.
Ja.
Aber wie schon gesagt, Mel Gibsons Braveheart ist und bleibt faszinierend, sensationell, jedes Mal wieder von der ersten bis zur letzten Minute. Leute, schaut euch den Film mal selber an. Vielleicht seht ihr den ja jetzt auch mit ein bisschen anderen Augen. Aber für mich persönlich gilt, mein Filmvergnügen wird aufgrund dieser Informationen, die wir jetzt da auch rausgefunden haben,
nicht geschmälert
oder beeinträchtigt. Er bleibt nach wie vor
sehenswert. Ja, definitiv.
Und ja, jetzt ist ja nächste Woche ist ja schon die Oscar-Verleihung. Oder sogar, glaube ich, die Woche schon.
Am Sonntag jetzt, der kommende Sonntag.
Wir sind auf jeden Fall gespannt. Vielleicht machen wir eine komplette Oscar-Folge nächstes Mal. Zumindest werden wir mal gucken, welcher, und wir sind auch sehr gespannt, welcher Film denn wirklich die meisten Trophäen abräumt. Vielleicht auch als absoluter Überraschungssieger aus
dem Rennen geht.
Und wer tatsächlich die begehrteste Trophäe, nämlich bester Film, mit nach Hause nimmt.
Wir sind gespannt.
Wie das auch immer aussieht, ich hoffe nur, es ist ein einigermaßen interessanter Film, weil ganz ehrlich, wenn wir da eine Oscar-Folge über den Oscar-Gewinner 2026 machen müssen und ich muss mir dann irgendwie so einen Müll anschauen, der mich überhaupt nicht interessiert.
Drückt ihm die Daumen.
Da muss ich ganz ehrlich sagen, Leute, da habe ich echt keinen Bock drauf.
Wir werden sehen.
Aber da haben wir auf jeden Fall jetzt noch bis zum Sonntag Zeit. Die Aufnahme findet nächste Woche statt und die Veröffentlichung dementsprechend auch, wenn es wieder heißt, willkommen bei den Movie Buddies.
Seid gespannt. Bleibt gesund.
Servus.